Nachfolge als Kind. So heißt unser Predigtthema heute. Thomas hat es schon gesagt, es ist der Auftakt zu einer Predigtreihe zum Thema Nachfolge. Heute also Nachfolge als Kind. In der Vorbereitung habe ich in einer Internetsuchmaschine einfach mal diesen Titel eingegeben und war gespannt, was da kommt. Jede Menge Internetseiten zum Thema Nachfolge der Kinder in Unternehmen. Okay. Ist das hier vielleicht noch? Jetzt ist es besser? Okay, gut. Also für mich ist es sehr, sehr laut hier vorne. Haben wir es? Fast. Okay. Also, seitenlang Nachfolge der Kinder für Unternehmen. Und irgendwann, ich habe dann richtig durchgeblättert, so auf der 10. Seite, auf der 10. Maske, kam dann plötzlich Vorbereitung einer Kinderstunde. Ja, okay, habe ich gedacht. Also ein bisschen enttäuscht war ich schon. Und dann dachte ich aber, irgendwie passt es. Als ich mich mit dem Thema Nachfolge als Kind zunehmend befasst habe, habe ich immer wieder Dinge entdeckt, die ganz anders waren, als ich eigentlich zuerst dachte. Unser Haupttext heute in der Bibel steht in Johannes 21, für die, die vielleicht gerne mitlesen möchten oder auch zu Hause nachschlagen möchten. Ich lese einige Abschnitte daraus. Heute, so als Vorwort, quasi unter der Überschrift, eine kleine Veränderung unter Jesu Anleitung gegen alle Gewohnheit mit großer Wirkung. Es ist die Begegnung Jesu mit ein paar Jüngern nach der Auferstehung am See Genezareth. Johannes 21. Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sprechen sie zu ihm: Wir kommen mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Boots, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Petrus, ein erfahrener Berufsfischer mit einem gutgehenden Fischereibetrieb, wusste, wie man fischt. Nachts, wenn es kühl ist und die Fische an die Oberfläche kommen. Und da sagt so ein Unbekannter am Ufer: Kinder, wie bitte? Probiert's doch mal auf der anderen Seite. Was mag Petrus wohl bewogen haben, sich darauf einzulassen? War er so übermüdet oder in Gedanken noch so gefangen in seinem Schmerz, seinen Herrn verloren zu haben? Jedenfalls warf Petrus das Netz aus, gegen alles Fachwissen, gegen alle Gewohnheit, von der er wusste, dass es ja nicht nur irgendeine Angewohnheit war, sondern dass es dieses handwerkliche Regelwerk schon immer gab und er jederzeit im Schlaf begründen konnte, warum. Aber er warf tatsächlich das Netz aus, am Tag, auf der anderen Seite, und war plötzlich hellwach. So etwas hatte er noch nicht erlebt, nicht zu denken gewagt. Er hätte sich ja selber ausgelacht. Was war das denn? Was ging hier vor? Einfach zusammengefasst, unsere Überschrift: Eine kleine Veränderung unter Jesu Anleitung gegen alle Gewohnheit mit großer Wirkung. Wie waren die Worte Jesu? Kinder, habt ihr nichts zu essen? Jetzt sind wir mitten im Thema Nachfolge als Kind. Was das für uns erwachsene Kinder bedeutet, möchte ich gerne in 5 Punkten aufzeigen und zu jedem Punkt einen kurzen Bibeltext stellen. Der erste Punkt: Geborgenheit. Dann zweitens: Kindschaft ein Leben lang. Drittens: Erfüllung und Sehnsucht. Viertens: im Glauben wachsen. Und fünftens: der Auftrag. Zum ersten Punkt: Geborgenheit. Ich lese aus Lukas 18. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, dass er sie anrühren sollte. Als das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht das Reich Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was ist das Reich Gottes? Was in unseren Bibeln mit Reich Gottes übersetzt wird, wäre wörtlich zu übersetzen mit Königsherrschaft Gottes. Da, wo Gott als König herrscht, unter König wird allgemein die Person verstanden, die uneingeschränkt Macht hat und allein herrscht. Soweit Detlef Löde vom Lutherischen Bibelbund. Das Reich Gottes ist also dort, wo Gott ist. Weil aber Jesus Gott ist, ist das Reich Gottes dort, wo Jesus ist. Dort, wo die Königsherrschaft Jesu ist. Und in unserem Text sagt Jesus: Den Kindern gehört dieses Reich Gottes. Jesus hatte dabei dem Text zufolge kleine Kinder im Blick. Kleine Kinder, die von ihren Müttern zu ihm gebracht wurden, damit er sie segne. Die Mütter hatten ein großes Vertrauen in Jesus, diesen Rabbi, wie sie von ihm gehört und wie sie ihn kennengelernt hatten, dass er ein Mann Gottes ist, der einen Segen weiterzugeben hat, der wirkt. Und die Kinder? Die wussten vermutlich noch nicht wirklich viel von Jesus. Sie ließen sich einfach zu ihm bringen, zu diesem Mann, von dem eine so unglaubliche Ruhe und Anziehungskraft ausging. Die Kinder waren einfach da, geborgen, bei Jesus. Und Jesus sagt: Solchen gehört das Reich Gottes. Vorbehaltlos, bedingungslos. Kinder haben es noch, dieses Urvertrauen zu Jesus, solange es die Erwachsenen ihnen nicht kaputt machen, durch gottloses Reden oder durch komplizierte Lehren, die am Ende aber den unmittelbaren Zugang zu Gott eher versperren als erleichtern. Jesus hat die Kinder nicht zuerst in den Religionsunterricht geschickt, ihnen nicht zuerst biblische Geschichten erzählt und erklärt, wer Gott ist. Die Kinder waren einfach nur da. Und Jesus sagt: Solchen gehört das Reich Gottes. An anderer Stelle sagt es Jesus nochmal ganz deutlich und klar: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Vorbehaltlos, bedingungslos. Und damit sind wir beim zweiten Punkt: Kindschaft ein Leben lang. Es ist in unserem Eingangstext ja schon angeklungen. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer und die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wir alle wissen, Kind seiner Eltern ist man nicht nur als kleines Kind, sondern man bleibt in dieser Kindbeziehung ein Leben lang. Und dies ist in aller Regel ja nicht nur eine biologische Tatsache, sondern auch ein ganz besonderes, schönes Beziehungsverhältnis. Niemand außer meinen Geschwistern und mir konnte Kind meiner Eltern sein. Und jedem von euch geht es ja genauso. Kind sein ist etwas ganz Exklusives. Egal, ob dies letztlich dann auch eine wirklich beglückende, manchmal auch eine etwas belastete Exklusivbeziehung ist. Indem Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger in dieser Begegnung mit Kindern anspricht, deutet er eine tiefe göttliche Grundwahrheit an. Jesus begegnete den Menschen zunächst in einem physischen Leib als ein als Kind geborener, sterblicher Mensch wie wir. Nach seiner Auferstehung ist er trotz seines zunächst wiederum physischen Leibes bereits ein rein göttliches Wesen. Und er begegnet den Jüngern und ganz besonders Petrus in einem seelsorgerlichen Gespräch als göttliche Vaterperson. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Das ist kein Salopes. Hey Jungs, wie wär's mit Frühstück? Es hört sich vielleicht im ersten Moment so ähnlich an, aber tatsächlich holt Jesus seine Jünger in dieser Begegnung in diese exklusive Kind-Vater-Beziehung. Nicht mehr Schüler und Meister, sondern exklusive Kindschaft ohne Verfallsdatum. So ein Kind Gottes zu sein, ist mein Glück. Vorbehaltlos, bedingungslos. Nachfolge als Kind. Unsere Geschichte geht noch weiter. Dritter Punkt. Erfüllung und Sehnsucht. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Vielleicht ist uns Petrus deshalb so nah. Er liebte Jesus von ganzem Herzen. Er setzte sich für ihn ein. Er war es, der Jesus immer wieder in seinem Haus in Kapernaum beherbergte. Er war es, der entsetzt abwehrte, als Jesus das erste Mal von seinem Leiden und Sterben sprach. Nein, Herr, nur das nicht. Er war es, der das Schwert zückte und sich streitbar dem Tempelknecht entgegenwarf, der Jesus gefangen nehmen wollte. Und er war es, der als einziger der Jünger nicht geflohen war, sondern sich dreist dem Pulk aus Soldaten und Menschen entgegenstellte oder sich unter sie stellte, um zu erfahren, was sie mit seinem Herrn vorhatten. Und dann das, er, Petrus, der Streiter für seinen Herrn, verleugnete ihn, Jesus, seinen Herrn und Meister. Wie brannte dieser Schmerz in seiner Brust. Und dann war Jesus plötzlich wieder da nach seiner Auferstehung, als er ihnen in ihrem aus Angst verrammelten Haus begegnete. Und Petrus sah, wie Jesus auf Thomas zuging, auf Thomas, der in eine tiefe Depression gefallen war und nicht glauben wollte, dass es wirklich Jesus ist. Und Petrus fand keine Worte, um mit seinem Herrn zu reden. Zu tief saß die Scham. Und auch Jesus sprach nicht mit ihm. Wie groß muss dieser Schmerz in Petrus gewesen sein? Seine Sehnsucht, Jesus endlich wieder nahe zu sein, so wie es früher war. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da warf er sich in den See. Er konnte es nicht mehr aushalten, nicht mehr abwarten, bis der schlagseitige Kahn endlich am Ufer anlegte. Er wollte nur noch eins zu Jesus. Das ist Sehnsucht. Diese Geschichte hat unwahrscheinlich feine Nuancen, die ein seelsorgerliches Lehrbuch kaum besser vermitteln könnte. Ja, Petrus war voller Schmerz und voller Sehnsucht nach Jesus und stand doch gerade noch in seinem Boot, in dem er und seine Freunde überreich von Jesus beschenkt worden waren, mit der Fülle zu ihrem Leben, Fische, ihre Lebensgrundlage, überreichlich viel Fische. Obwohl Petrus nach menschlichem Ermessen ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass das Tischtuch zwischen Jesus und ihm zerschnitten sei. Beschenkt, überreichlich. Das ist nicht nur eine Kindergeschichte. Das ist eine Geschichte aus meinem und deinem Leben. Überreichlich beschenkt. Gerade wenn wir meinen, Jesus sei uns ganz fern. Vorbehaltlos. Bedingungslos. Nachfolge als Kind. Der vierte Punkt, im Glauben wachsen. Paulus hatte die beiden besten Lehrmeister, die er sich in der damaligen Zeit überhaupt erträumen konnte. Zuerst den alles überragenden jüdischen Theologieprofessor Gamaliel und dann Jesus, den Christus, den Sohn Gottes. Neben Petrus ist uns vor allem Paulus durch seine Briefe bis heute als geistlicher Lehrer überliefert. Und darin hat Paulus ein großes Thema: im Glauben wachsen und reifen. Heiligung nennt er dies auch. In den neu gegründeten Gemeinden, in denen Menschen mit allen möglichen religiösen Traditionen zusammenfanden, war es eine missionarische Mammutaufgabe, nicht nur zum Glauben zu führen, sondern die neu zum Glauben an Jesus gekommenen zu einem Leben in der Nachfolge anzuleiten, sie zu lehren. Dazu nahm Paulus das Beispiel eines Säuglings, der zunächst noch keine feste geistliche Speise verträgt und langsam an feste Nahrung herangeführt werden muss. 1. Korinther 3: Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Und weiter in Hebräer 5: Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Und wie der heranwachsende, reifende Teenager zunehmend mit der Wirklichkeit um ihn her konfrontiert wird und lernen muss, sich im Leben zu orientieren und zurechtzufinden, vermittelt auch Paulus zunehmend anspruchsvollere Kost und Wahrheiten. Bis hin zu 1. Korinther 3 wiederum: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und da sind wir, immer noch Kinder Gottes, plötzlich im geistlichen Erwachsenenalter angekommen. Und zu der niemals endenden Kindschaft, dem vorbehaltlosen und bedingungslosen Kind sein dürfen, kommt jetzt eine ganz wichtige Entwicklungsstufe hinzu: bewusst mit Jesus in uns leben. Und aus dieser engen Beziehung heraus, Jesus geleitet, verantwortlich zu handeln. Ich denke, das ist für uns Erwachsene im Glauben der zentrale Schlüsselgedanke in unserer persönlichen Nachfolge als Kind. Nicht vor allem Jesu Handeln nachzueifern, um ihm immer ähnlicher zu werden, das wäre Religion. Nicht vor allem Jesus irgendwo in unserem Leben einen Platz einzuräumen und sei es noch so gut gemeint mit festen Regeln wie stille Zeit und Gottesdienstbesuch, das wäre Vermieter-Mieter-Verhältnis. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin ein großer Freund von Tradition. Aber nicht vor allem. Darauf kommt es letztlich nicht entscheidend an, sondern Jesus in uns zu haben. Als heiliger Tempel Gottes, der ihr seid. Und das ist nicht Zukunft, sondern Gegenwart. Darauf kommt es an. Dass Jesus nicht nur in unserem Leben vorkommt, sondern dass Jesus in uns ist, in seinem heiligen Tempel, der ihr seid. Darauf kommt es an. Und wenn wir diese unmittelbare Nähe Jesu, die Geborgenheit bei ihm vermissen, dann dürfen wir wie Petrus Jesus entgegeneilen, mit dem Gebet im Herzen: Jesus, bleib in mir. Nicht nur bei mir, in mir. Und wenn wir diese Sehnsucht vermissen, dürfen wir beten: Jesus, schenke mir Sehnsucht nach dir. Vorbehaltlos, bedingungslos, als Kind. Der Auftrag. Johannes 21. Da sie nun das Mahl, also nach dem Fischessen da am Lagerfeuer am See, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese mich lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das ist die endgültige Berufung des Petrus. Jesus macht nicht viele Worte, aber Worte, die treffen. Jesus bringt die Sache auf den Punkt. Hast du mich lieb? Das ist Jesus' Qualifikationsanforderung für einen Auftrag. Hast du mich lieb? Kein Schulabschluss, kein Studium, keine Bewährungsprobe. Erst recht keine Frage, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, sondern hast du mich lieb? Vorbehaltlos, bedingungslos, so wie ich dich. Und Jesus fordert kein Bußbekenntnis. Petrus' vorbehaltlose, bedingungslose Liebe zu Jesus bewirken die Reue und Sehnsucht nach Jesus. Und Jesus kennt Petrus' Herz. Er kennt die schon längst tiefe Reue in seiner Seele und seine tiefe Liebe. Das ist genug. Ja, das ist genug. Das ist genug, um einen Auftrag Jesu zu erhalten. Und das ist genug, für einen Auftrag Jesu würdig zu sein. Das ist genug, damit Jesus Großes durch ihn bewirken kann. Denn es geht nicht darum, was Petrus will. Es geht darum, dass Jesus in ihm, in seinem Tempel ist und dass Petrus Jesus geleitet wird. Als Kind seines Gottes und Königs Jesus. Er darf vorbehaltlos, bedingungslos Kind sein. Und es geht nicht darum, was du oder ich wollen. Es geht darum, dass Jesus in dir und in mir als seinem Tempel ist und dass wir Jesus geleitet sind. In unserem Zuhause, in unseren Familien, in unserem Freundeskreis und in unserem Beruf. Als Kinder unseres Gottes und Königs Jesus. Es geht um dein und mein vorbehaltloses, bedingungsloses Kindsein. Das ist Nachfolge als Kind. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich und danken dir, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast, dass du uns zu deinen Kindern berufen hast. Wir danken dir und preisen dich für das Geschenk der Vergebung, dass wir zu dir gehören dürfen, weil du die Trennung von dir durch deine Vergebung überwunden hast, ein für allemal. Sei und bleibe du in uns. Befreie uns zu einem vergebenden Leben. Ach, mein Herr Jesu, dein Nahesein bringt großen Frieden ins Herz hinein. Das bitten wir dich auch für die Kranken in unserer Gemeinde, für die Einsamen, für die, die in Not und in Trauer sind. Jesus, schenke ihnen durch dein Nahesein großen Frieden ins Herz hinein. Schenke und erhalte in uns diese Sehnsucht des Petrus nach dir, nach deiner Nähe. Vorbehaltlos, bedingungslos, so wie du uns begegnest, vorbehaltlos und bedingungslos. Wir wollen dich in unserem Herz behalten, dass wir Jesus geleitet sind als deine Kinder. Du lässt uns nicht mehr los. Das ist so groß, das ist so wunderbar. Ja, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir loben und preisen deinen Namen, Jesus, und beten dich an.